Ja, von hinter der Stirn auf danach unter die Haut. Ich hatte, als ich Heinrich das Thema schrieb, dazu geschrieben, ich habe es bewusst so rumpelig formuliert, damit man gleich sagt, so huch, was ist das? Von hinter der Stirn nach unter die Haut. Ich habe drei Bibeltexte, die so fortschreitend dieses Thema helfen zu entfalten. Und der erste Bibeltext steht in Psalm 32, Vers 1 bis 5. Und ich bitte Joachim, den mal eben auf Leinwand zu zeigen. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Und weiter bitte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Lass das gerne einfach stehen eben. Ein Psalm, der davon spricht, wie wir vor Gott auftauchen können mit unserer Schuld. Und der uns erzählt, verschweige es nicht, verheimliche es nicht, was du tust, was du Menschen angetan hast, was du im Stillen tust, verheimliche es nicht, sondern bring es zu Gott. Schuld verheimlichen macht krank. Es fällt auf dich selbst zurück. Bring es zu Gott, er vergibt, er will das. Und es ist die Erfahrung, er vergibt es auch. Er liebt es viel mehr, dass seine Kinder offen und ehrlich mit ihrer Schuld zu ihm kommen, als dass sie verschweigen und so tun, als ob. Er sagt, was willst du bei mir so tun, als ob? Ich weiß doch eh. Er liebt es, weil er sagt, dann kann etwas klar werden, wenn du damit kommst. Dann kann sich etwas klären und lösen. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich diese Predigt mit diesen für manche Christen banalen Worten anfange und sage, wieso? Wissen wir. Ist so nichts Neues. Ist es auch nicht. Nee, weiß ich. Aber diese Predigt ist motiviert, das habe ich ja letztes Mal gesagt, wovon speisen sich eigentlich meine Predigten, motiviert durch ein Telefongespräch, das ich vor 10 Tagen mit einer älteren Dame hatte. Das war ganz spannend. Ich sage, was? Sie wollte unbedingt mit mir reden. Ich sage gleich niemand aus Oldenburg, keine Sorge. Also niemand aus dem näheren Umfeld, niemand, den ihr kennt. Ne? Müsst ihr jetzt nicht rätseln, wer ist das? Und zwar sprach sie mich schon ein paar Tage vorher an, sie wollte unbedingt mit mir reden und mit mir beten. Und ja, dann haben wir telefoniert, 1,5 Stunden lang. Und sie erzählte mir Folgendes. Sie sagt, ihr ist was klar geworden. Sie ist so Anfang 70. Ihr ist etwas klar geworden von Stationen und Situationen aus ihrem Leben, seit sie Jugendliche war. Verschiedene Situationen, in denen sie ihres Erachtens nach nicht richtig gehandelt hat. Etwas nicht richtig gemacht hat. Und dann sagte sie... Sie hatte sich an einer Stelle ihrer Ansicht nach nicht gut genug um ihren kleinen Bruder gekümmert, der dann bei einem Verkehrsunfall zu Tode kam. Und alle sagten, da kannst du gar nichts für, da hast du nichts mit zu tun. Ne? Dann hat sie sich ihres Erachtens nach nicht gut genug um ihre sterbende Mutter gekümmert. Und alle sagten, wieso, du warst doch bei ihr, du hast doch sie besucht und alles, was willst du denn? Und selbst wenn, ne, dann Gott vergibt dir. Und dann hat sie sich Vorwürfe gemacht, dass sie nicht genug getrauert hat, als ihr Mann gestorben ist. Und so, ja, das kann doch vergeben werden. Und dann sagte sie, vom Verstand her ist mir das alles klar, das habe ich alles vor Gott gebracht. Und dieses, was ich meiner Meinung nach versäumt habe und so weiter. Vom Verstand her ist das alles klar, aber irgendwie kommt das nicht zur Ruhe in mir. Ich komme darüber nicht zur Ruhe. Und jetzt, wenn man sich fragt, warum hat das Telefongespräch 1:20 gedauert oder 1,5 Stunden gedauert? Wir haben eine ganze Weile miteinander rumgegraben. Was ist hier los? Dieser Psalm, der ist dieser Frau auch bekannt. Weiß sie alles? Was ist in dir los? Was kannst du dir nicht verzeihen? Was kannst du, obwohl dir vergeben ist, obwohl alle sagen, meine Güte, und selbst wenn, kommt vor und wir sind alle nicht vollkommen, ja, und dir ist vergeben, was und warum kannst du dir nicht verzeihen? Und wir sind auf etwas gekommen, was dann plötzlich bei mir so fing es an zu klickern, aus verschiedenen anderen Situationen, auch aus eigenem Erleben, aus anderen Gesprächen. Ich sagte zu ihr, kann es sein, dass du wohl Vergebung bekommen hast für das, was du getan oder versäumt hast, aber dass du dir nicht vergeben kannst, was du dabei damals gedacht hast, was du für innere Motive hattest. Vielleicht, was hast du gedacht und gefühlt, als du deines Erachtens deine Mutter nicht gut genug begleitet hast im Sterben? Obwohl alle sagen, du hast sie doch besucht und was willst du denn, was ist denn? Was hast du damals gefühlt und gedacht? Naja, sagt sie, meine Mutter hat immer so gezogen und gesogen an mir, immer schon, die ganze Zeit. Und irgendwie war ich gleichgültig geworden ihr gegenüber. Und irgendwie wollte ich sie gar nicht besuchen. Und irgendwie hat sie mich eher genervt. Und irgendwie war ich fast froh, als sie endlich gestorben ist. Aha. Von hinter der Stirn nach unter die Haut. Das, was wir tun, das, was wir versäumen, das, was wir sagen oder manchmal nicht, das ist sichtbar, das kann man vergeben lassen. Aber unsere inneren Motive manchmal wirken viel länger, versteht ihr, wovon ich spreche? Wirken viel tiefer, dass wir uns vorwerfen, dass ich so gleichgültig war. Ich habe mir vorgeworfen, dass ich während unserer Ehe mir manchmal gewünscht habe, mein Mann ist nicht mehr da. Mir manchmal gewünscht habe, während unserer Ehe, mein Mann würde sterben. Die Ehe war nicht schlecht, die war normal. Die war nicht super. Die war jetzt nicht der Hammer. Also sie war auch nicht schlecht, sie war auch nicht super. Aber während dieser Ehe hat sie mir manchmal gewünscht, mein Mann wäre nicht mehr da. Würde irgendwie sterben. Und dann ist er gestorben, ziemlich schnell. Und diesen Wunsch kann ich mir nicht verzeihen. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist so eine geheimnisvolle Geschichte, von der wir heute sprechen. Wir reden heute nicht mal einfach von Sündenvergebung, von dem, was falsch gelaufen ist, was du falsch getan hast, sondern von unseren tiefen Motiven, die manchmal viel stärker in uns wirken als das, was wirklich passiert ist. Es gibt ja auch noch ganz andere Motive. Ich gehe mal weg von diesem Fall, sage ich mal, von diesem Gespräch. Es gibt ja in uns Dinge. Vielleicht fragt sich mancher heute, sag mal, wie läuft Gerd denn heute rum? Ne? Was ist mit dem los? Hat der Hemd aus der Hose? Naja, der hat auch zugenommen, das haben wir alle gesehen. Dann macht man das wohl mal. Darf man als Pastor so rumstehen vorne? Ich sage euch was, wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht. Dann würdet ihr mich hier runterzerren wahrscheinlich und sagen, das geht ja erst recht gar nicht. Von hinter der Stirn nach unter die Haut. Unter die Haut meine ich, dass man manchmal Gänsehaut kriegen könnte über das, was man so in sich trägt. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir am Ewigkeitssonntag, auch Totensonntag genannt, den Sonntag davor, hier diese Interviewgruppe hatten mit Senioren, alle über 80 und die Frage, wie geht ihr auf den Tod zu? Und ich weiß noch, Hans Holmer, ist er noch da? Da ist er. Der stellte eine Frage, worauf freut ihr euch eigentlich, wenn es um Sterben oder irgendwie um diesen Übergang geht? Und eine Frau, Elisabeth Havekost aus Delmenhorst, sagte, ich freue mich darauf. Also sie sagte, ich kann die Menschen nicht lieben und ich freue mich darauf, wenn ich im Himmel von dieser Unfähigkeit befreit bin und lieben kann. Interessant. Die macht gar nichts falsch. Also die ist eine gute Mutter und Oma, eine ganz tolle Frau. Ich schätze sie sehr. Sitzt sie aber hier und die Frage, worauf freust du dich, sagt sie, ich kann die Menschen nicht lieben. Wenn ein Mensch so etwas nicht ausdrücklich sagt, das siehst du dem nicht an. Siehst du diesen Menschen nicht an. Du siehst einem Menschen nicht an, was er für Urteile über dich und andere die ganze Zeit im Kopf spricht. Du siehst ihm seine stillen Selbstgespräche nicht an. Und wenn ein Mensch dann anfängt, über sich selbst nachzudenken, dann, und einer Wahrheit über sich ins Auge zu blicken, kann es sein, dass er zugeben muss, ich kann nicht lieben, ich urteile, ich richte die ganze Zeit, sitze ich über irgendjemandem oder irgendwas zu Gericht, permanent grummle ich innerlich vor mich hin. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie kennt. Andere Dinge, die man nie zugeben würde, wie Gier zum Beispiel. Wer würde schon zugeben? Ja, ich bin gierig. Ja, manchmal gibt es aber ich bin manchmal erschüttert über offen gezeigte Gier und denke, meine Güte, wenn du schon gierig bist, also ich kenne das ja auch, aber will ich auch nie so zeigen, weißt du. Ich muss jetzt, gestern erzählte mir Frank, er war gestern mit seinem Sohn bei den EWE Baskets und er erzählte mir von einer Begebenheit bei den Fishtown Penguins in Bremerhaven, Eishockey, da war er wohl auch mit Familie, mit Kindern und dann hat er erzählt, dann standen sie da oben und er und seine Kinder und neben ihnen stand eine Frau, die rammte ihnen dauernd den Ellenbogen in die Rippen und schubste sie beiseite, weil sie nicht gut gucken konnte. Bam! Ein Familienvater mit kleinen Kindern. Bam! Sagt er, hätte ich reagiert, dann hätte ich ihm eine Prügelei gegeben, förmlich. Ja, was war das Problem der Frau? Sie sah nicht gut da, wo sie stand. Also bam! Denkst, das gibt's doch nicht. Ne? Vielleicht kennst du das auch, dass du nicht gut siehst bei irgendwas und am liebsten, aber das wirst du doch nie machen. Du denkst bloß, wenn diese bescheuerte Familie nicht neben mir stehen würde, dann würde ich ja was sehen. Aber was geht da in uns vor? Gier. Ich finde das manchmal bei, wenn Eltern sterben und wenn es ans Erben geht, ich finde es unfassbar, da gibt es drei Geschwister und einer sagt, ich will die Hälfte. Und der andere sagt, warum? Ja, will ich. Ernst, das gibt's. Das ist aber, hör mal, durch drei, kannst du das rechnen? Ja klar, aber ich will die Hälfte. Und dann ist das manchmal schon geregelt. Rum und heim. Du denkst, haben die Eltern sich irgendwie belatschern lassen durch irgendwas? Und die anderen stehen da und sagen, das gibt's doch nicht. So eine offen ausgelebte Gier. Ne? Dabei will ich die Hälfte. Also, egal. Ne? So, also offen zeigen, das geht gar nicht. Aber vielleicht kennst du das in dir drin, dass du sagst, oh, wenn ihr wüsstet, wie gierig ich bin, wie oft ich darüber nachdenke, ob ich genug Geld habe und wie oft ich neidisch bin oder eifersüchtig auf den, ne, der, was weiß ich, an einer anderen Stelle denselben Job hat, den gleichen Job hat und mehr Geld bekommt oder eben, wie auch immer, neidisch bin auf den, der an mir vorbeizieht, der später in den Betrieb gekommen ist und jetzt schon eine Stufe höher ist als ich und wie so Eifersucht in dir ist und der ist einfach nur nett und kompetent und der macht seinen Weg. Und kennt ihr das? Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen, ob ihr das kennt. Ich will gar nicht hinter eure Stirn gucken. Oder Gleichgültigkeit, wo man eigentlich angerührt sein sollte und merkt, ich bin es aber nicht. So wie diese Frau sagte, dass der Tod der Mutter oder des Mannes sie viel weniger angerührt hat, als es vielleicht angemessen gewesen wäre. Gleichgültig, so gleichgültig. Rachegefühle. Was da so alles in einem arbeiten kann. Es gibt ja Menschen, die sagen, also mit Sünde, das ist so ein Thema in der Kirche, da habe ich eigentlich nicht viel mit zu tun. Ne? Also wenn ich mal vor Gott stehen sollte, keine Ahnung, ob es den gibt, aber wenn, dann kann ich für mich gerade stehen. Ich habe mich immer an die Gebote gehalten, ich habe niemanden umgebracht, ich habe die Ehe nicht gebrochen und meine Eltern geehrt und habe auch die Steuer nicht hinterzogen. Ne? Von daher, was will der mir vorwerfen? Ja, kann man so sagen. Dazu ein Bibeltext aus dem Hebräerbrief, der unter dieser Fragestellung, was ist, geht da in dir vor und zählt das eigentlich was? Ein Bibeltext möchte ich euch aus dem Hebräerbrief vorstellen. Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wenn wir also von Sünde reden, dann tatsächlich nicht nur über das, was wir tun und sagen und lassen, sondern auch über das, was in uns ist. Und ich glaube, wir brauchen die Erkenntnis, dass wir nicht einfach nur Dinge tun, sondern bestimmte Wesen sind, dass wir tatsächlich durchdrungen sind von schädlichen Gedanken und Wünschen und Sehnsüchten und Antrieben und Motiven. Sehr durchdrungen sind davon, ganz komisch. Von Angst vor zu kurz kommen, von Wut, von Zorn, von Gier, Neid, Habsucht, Eifersucht und so weiter. Was ist das bloß? Und wie geht man damit um? Man könnte ja sagen, oh Mann, das ist aber jetzt bedrückend, was er hier predigt. Ne? So, Big Brother is watching you, Gott sieht alles. Ne? Pass auf, er sieht in deine Gedanken, in dein Herz, er sieht alles. Ne? Das kann aber jetzt ein ganz böser Sonntag werden. Die Sonne scheint, aber drinnen wird es dunkel. Wie geht man damit um? Was will eigentlich der Autor des Hebräerbriefes damit sagen? Im Grunde genommen kann man ja nur die Flügel strecken und sagen, ja, dann kann ich einpacken. Ne? Wenn der meine Gedanken sieht. Boah. Ich hatte vor einigen Jahren, es kommt eine Geschichte, die ist auch nicht von hier, aber ist noch gar nicht lange her, da hatte ich zu tun mit einem Mann und einer Frau, die sich unsterblich ineinander verliebt hatten. Die waren schon seit 8 Jahren unsterblich ineinander verliebt, haben sich's aber nie erzählt. Dann nach 8 Jahren heimlicher Liebe haben sie sich's erzählt. Und dann war Holland in Not, denn die waren beide mit jemand anders verheiratet und hatten Familie. Und waren beide nicht bereit, die Familie und die Ehe, in der sie waren, aufzugeben. Und zu sagen, also ich lasse mich scheiden für eine neue Beziehung. Und die haben ganz schön zu kämpfen gehabt. Also sie wollten nicht Ehe brechen, das wollten sie nicht. Aber sie, und es war nichts zu sehen für niemanden. Ne? Niemand hat irgendwie gesehen, oh die zwei, na, wenn das mal gut geht da. Ne? Gar nicht, alles war bestens. So. Und dann war ich besonders mit dem Mann im Gespräch. Und sagte, ich kriege die Frau nicht aus dem Kopf, ich kriege die Frau nicht aus dem Herzen, ich kriege sie nicht, es geht's nicht, ich kriege es nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Wie kriege ich das bloß los? Und was denkt Gott über mich? Und wie gehe ich damit um vor Gott? Das ist auch Schuld. Und ich sagte ihm irgendwann, weißt du was? Ich glaube, das Beste ist, du gehst damit so zu Gott. Lieber Vater, ich will diese andere Frau von ganzem Herzen und mit meinem ganzen Körper, mit allem, was ich bin. Sag Gott das. Sag ihm die Wahrheit. Versuch nicht dein Leben, dein Inneres schön zu reden, irgendwas zu verstecken vor ihm. Er weiß es eh. Sag ihm das. Und endlich kann die Wahrheit, kannst du mal aufatmen. Du musst nichts verstecken, du musst nichts verdecken. Sag es ihm. Das will ich von ganzem Herzen. Ja, und ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann es nicht ändern. Das gilt für alle anderen Dinge, die ich auch genannt habe, für Eifersucht. Vater, ich bin so eifersüchtig auf den und den oder so neidisch auf den. Ich bin so neidisch. Auf sein Fortkommen, auf seinen Erfolg oder was auch, oder ihren Erfolg oder was auch immer, auf ihre Familie oder wie auch immer, auf die anderen, ich bin so neidisch. Oder auch einmal sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, Gott vor dir, ich bin so gierig. Im Grunde genommen bin ich echt eine geldgeile Gans oder Ganter oder was auch immer. Ja, das ist in mir und das kriege ich nicht raus. Ich denke andauernd über Geld nach. Ganz offen, ich will von ganzem Herzen mehr Geld. Das ist schlecht, aber anders bin ich gerade nicht. Tja, ich wusste gar nicht, dass es bei dir so ist. Nein, nein. Nein, nein, ist gut. Ja. Ich habe das selbst erlebt im Kampf mit Gott. Ich habe mich mal, das ist jetzt 20 Jahre her, da war ich so verzweifelt über mich selbst, dass ich sage, was soll ich jetzt machen? Und dann hatte, das war noch in Süddeutschland, ist über 20 Jahre her, da gab es eine kleine Kirche, die nie benutzt wurde, von der ich einen Schlüssel hatte. Und in diese Kirche habe ich mich 2 Tage eingeschlossen mit Gott. Habe ein Fresspaket mitbekommen, bin abends nach Hause zum Schlafen, klar, aber 2 Tage eingeschlossen, alleine mit Gott. Und habe mit Gott gehadert darüber, dass ich das Gefühl hatte, er mag mich nicht, weil ich so schlecht bin innerlich. Ja, weil ich innerlich so übel drauf bin. Ich sage ja, seid froh, dass ihr nur das hier seht. Ne? So schlechte Antriebe habe und so. Du kannst mich nicht lieben, mit mir kannst du nichts anfangen. Und, aber er hörte nicht auf. Ich wurde es nicht los, diesen Drang auch zu verkündigen, zu predigen, Gemeinde zu bauen. Sag, was ist hier los? Ne? Und dann war ich in der Kirche und das schaukelte sich auf. Und irgendwann stand ich in dieser Kirche und habe gesagt, so, das bin ich. Anders bin ich nicht. Ich weiß, dass das nicht gut ist, anders kann ich nicht, ich kriege es nicht besser hin, meine Gedanken und meine Gefühle sind nicht besser hier. So, entweder kannst du mit mir was anfangen irgendwie oder dann sag's einfach, dann hau ich in den Sack. Ja? Anders geht es nicht, du siehst es eh und weißt es. Also, kannst du mit mir was anfangen, so und mich heilen vielleicht auch oder nicht? Ja, und dann hat er sich richtig viel Zeit gelassen. Es ist interessant, das sind Momente in meinem Leben gewesen, die sind nicht angenehm, die sind nicht lustig. Aber ich wollte diese Verzweiflung, diese 2 Tage in der Kirche nicht missen in meinem Leben, weil es die große Ehre für mich war, mit meiner eigenen Wahrheit konfrontiert zu sein. Und ihr nicht aus dem Weg zu gehen, nicht wegzugucken, mich selbst nicht schön zu reden vor Gott und vor mir und vor anderen, sondern zu sagen, das bin ich, das bin ich. Und genau dazu will dieser Hebräer-Autor Mut machen, sich dem Wort Gottes ist nicht nur einfach die Bibel, der Anrede Gottes zu stellen, der sagt, ich sehe dich wirklich. Und wisst ihr, wenn das klar wird, wenn deine eigene Wahrheit, nicht nur das, was die anderen sehen, sondern deine eigene Wahrheit vor Gott offenbart wird, dann wird das Kreuz nochmal viel bedeutsamer für dich. Wie oft lassen wir uns Dinge vergeben, wo jeder sagt, na ja, komm Heinrich, ne? Das, ja, komm, ne? Kann alles vergeben werden. Aber am Kreuz, wo Jesus wo Gott sein Leben für die Menschen lässt, das wird nochmal richtig bedeutsam an den Stellen, wo wir merken, das kriege ich nicht los, ich kann mir das nicht vergeben und Heinrich kann mir 1000 Mal sagen, sondern da merke ich, hey, du musst wirklich für mich sterben, ich brauche wirklich Gnade, ich kann mich nicht schönreden, ich brauche wirklich Gnade, sonst stehe ich da die ganze Zeit vorm Spiegel mit einem Urteil. Und er sagt, gewährt. Es ist immer so eine Formulierung, die ich schon öfter gebracht habe. Dieser Aufriss, diese Riesengeschichte, dass Gott Mensch wird. Er sagt, ich kümmere mich selbst darum, dass er Mensch wird in Fleisch und Blut. Und sagt, ich komme, um das auf mich zu nehmen. Das bekommt bei dir erst und bei mir richtig Dramatik, wenn ich vor ihm und vor dem Kreuz mit meiner wirklichen Wahrheit stehe und nicht nur mit ein paar Sachen, die ich mir schon selber vergeben habe oder die gar nicht so schwer sind, gar nicht so schlimm, wo alle sagen, nobody is perfect, na komm, halt die Ohren steif, mach weiter, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ne? Wo das nicht mehr funktioniert, da fängt das Kreuz an, richtig Drive zu kriegen, richtig Umdrehung zu kriegen. Wirklich, du bist echt für mich gestorben, ich brauche wirklich Gnade vor dir und du willst mich wirklich frei machen, dass ich weitergehen darf, auch fehlerhaft, auch sündhaft weitergehen darf. Boah. Ich habe da noch einen Text, wo Jesus das Thema aufgreift. Die Geschichte, die ich mit dem Mann eben erzählt habe, in der Bergpredigt. Ganz spannend. Da geht es gar nicht um Jesu Engstirnigkeit, sondern darum, dass er das aufgreift und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Damals hatte Jesus noch nicht gegendert, also dreht das auch gerne um. Ja, dreht das auch gerne um. Also, das geht hier nicht darum, dass Jesus plötzlich engstirnig ist, sondern sagt, Leute, seid wahrhaftig. Nur weil du noch die Ehe nicht tatsächlich mit Hand und Fuß gebrochen hast, sozusagen, heißt das nicht, dass bei dir alles okay ist, sondern stell dich deiner Wahrheit. Und das heißt eben nicht, dass Gott dich in die Tonne haut, sondern es heißt, er stellt sich auch deiner Wahrheit. Ich halte dich aus. Komm, sei ehrlich und suche und finde Gnade bei mir. Was passiert? Was passiert denn aber, wenn ich das nicht tue? Wenn ich nicht wirklich ehrlich zum Kreuz gehe, zu ihm gehe, sondern das Verheimliche, das nicht wahrhaben will, dagegen ankämpfe und es nicht schaffe. Und was passiert dann? Wenn ich sage, das Gefühl habe, ich kann mich bei Gott nicht blicken lassen damit. Dadurch wird ja nichts besser. Du bleibst einsam und du bleibst unter einer ständigen Anklage. Es bleibt die ständige Anklage. Und es bleibt auch die für Leute, die mit Gott leben, die also auch mit Vollmacht leben wollen, bleibt die ständige Aussage, du nicht. Und zwar nicht von Gott. Jetzt muss ich mal was Unangenehmes einbringen. Es gibt in der Bibel einen Verkläger, einen Ankläger. Das ist seine Rolle, der das alles sieht und weiß. Und die ganze Zeit da steht und sagt, du. Und solange du so denkst, solange du so fühlst, solange du so tickst, hast du in meinem Reich keine Macht, keine Kraft, hast nichts zu sagen. Also im Reich Gottes keine Kraft. Der Ankläger heißt auf Hebräisch Scheitan, auf Arabisch übrigens auch. Ich weiß nicht, auf Farsi, Scheitan, glaube ich, Scheitan, genau, ja. Auf Deutsch nennen wir einfach Satan. Satanas ist einfach Ankläger, ist das. Und genau das ist seine Rolle, dass er sagt, ich nehme dich jetzt mal, ohne irgendwas zu wissen, okay, ich weiß nichts. Pass auf, mein Freund, ich habe die Gabe der Prophetie. Der sagt, da und da ist das und das in deinem Leben passiert. Das hast du, da hast du dann, was weiß ich, Elli um Vergebung gebeten, deine Frau, alles klar. Aber ich weiß, was du gedacht hast, was du gewollt hast, was du bis heute willst, was du nicht zu Gott, nicht zum Kreuz bringst, was bis heute offen ist. Diese offene Rechnung, die hält er dir die ganze Zeit vor. Und du sagst, oh, und ich stehe da vorne und mache Lobpreis. Und singe von Gott, ich darf ich doch gar nicht. Und er bittet mich jemand für ihn zu beten, oder darf ich doch gar nicht. Und dann heißt es hier, wir können einander segnen, die Hände auflegen, darf ich doch gar nicht. Und dann sagt er, genau, darfst du doch gar nicht. Darfst du doch gar nicht, wer bist du denn? Du hast das und das gewollt, das weiß Elli bloß nicht. Solange du das nicht zum Kreuz bringst, bleibt die Anklage bestehen. Und die Vollmacht geht verloren. Also, Benni weiß Bescheid. indeed. Und das schwächt uns total. Und manchmal ahnen wir das auch voneinander. Da möchte ich auch zum Ende kommen. Wir ahnen das auch voneinander. Es gibt manchmal Situationen in unserem Miteinander, da sagen wir was oder tun was und das verletzt jemanden. Und dann kommen wir wieder hin und sagen, du, sorry, ich hab's nicht so gemeint. Wie oft hast du das schon gesagt? Ich hab's nicht so gemeint. Wisst ihr, wie hilfreich es unter uns mal wäre, zu sagen, so jetzt nehme ich mal jemand anders, ich nehme mal Kathi auf der anderen Seite, zu sagen, Kathi, du ehrlich, wir hatten übrigens kein Problem miteinander, Kathi. Tut mir echt leid, was ich da gesagt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab's echt auch so gemeint. Ich habe es wirklich so gemeint. Und ich glaube, ich habe dich falsch eingeschätzt oder ich habe mich überhoben, wie auch immer, mich über dich so. Ich habe es so gemeint. Wie wäre es, wenn man jemanden für was man getan hat, um Vergebung bittet und sagt, wollte ich nicht, sagen wir ja immer. Ne? Du, sorry, wollte ich nicht. Und dann sagt man, Jens, hey, tut mir leid, was ich da gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wollte ich auch. Ja, das wollte ich echt. Ich weiß, dass das falsch ist, aber was soll denn das? Es ist doch nur die halbe Wahrheit. Es ist doch im Grunde genommen, bei der Bitte um Vergebung lüge ich ja schon wieder. indem ich sage, das und das und ich wollte das gar nicht. Was wollte ich nicht? Ich wollte nicht, dass es rauskommt. Vielleicht wollte ich ihn nicht verletzen. Habe ich aber, keine Ahnung, was passiert ist, aber ist ja schon wieder eine Lüge im Raum. Nein, zu sagen, tut mir leid und das wollte ich auch. Kannst du mir das vergeben? Erst dann kann ich auch anfangen zu reifen und zu lernen, wenn ich ehrlich bin mit dem, was ich wollte. Und nicht andauernd so tue, als sei ich innerlich eigentlich ganz toll, hätte nur das Hemd aus der Hose gerade. Ne? Nee, nein, ich wollte das. Und manchmal ahnen wir das auch. Da gibt es auch so Vergebung, da komme ich, nehme ich nochmal deine Hand, bitte dich um Vergebung, du gewährst sie mir auch. Ne? Wir sagen so, alles klar, und wir merken, es ist gar nicht klar. Weil Jens ahnt schon, da stimmt was nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Da sagt jemand, tut mir leid, und du merkst, es tut ihm nicht leid. Ne? Oh, das wäre ja auch nochmal so eine Ansage. Na, Jens, das und das habe ich gemacht da und da, tut mir echt nicht leid. Ja, weiß ich nicht, das ist nicht so gut vielleicht. Vielleicht muss man auch mal ein bisschen langsam tun mit diesem Satz, tut mir leid. Denn sag das nicht, wenn es nicht so ist. Sag das nicht, wenn es nicht so ist. Und der andere ahnt das und es bleibt zwischen uns bestehen. Komisch, das sind diese seltsamen Situationen, wo man denkt, da haben wir unserer frommen Pflicht Genüge getan, haben um Vergebung gebeten und Vergebung gewährt, alles klar, zack, 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 fertig, Unterschrift. Und trotzdem merkst du, hier stimmt was nicht, weil wir nicht das Eigentliche sagen. Das kann in der Ehe sein, das kann zwischen Eltern und Kindern sein, zwischen Eltern und Großeltern, alles Mögliche. In Betrieben, in der Gemeinde, unter Freunden, wo auch immer. Von hinter der Stirn nach unter die Haut. Und von unter der Haut zum Kreuz oder von unter der Haut zueinander. Lasst uns ehrlich sein. Was du nicht zum Kreuz bringst, bleibt als Anklage bestehen. Was du dem anderen nicht offen sagst, das bleibt als unklare Beziehung bestehen. Muten wir uns das einander zu. Wisst ihr, warum wir das können? Weil wir die Großmeister der Gnade sind. Ja, wir haben als Christen den schwarzen Gürtel in Gnade. Das ist Karate, ne? Oder Judo. Wir haben den schwarzen Gürtel in Gnade. Wir glauben an einen Gott, der sein Leben lässt für uns. Er sagt, damit du leben kannst. Und er sagt, so, ich vergebe, damit ihr lebt. Jetzt ihr. Wir eröffnen einen Raum von Gnade, in dem wir alle wissen, wie fehlerhaft wir äußerlich und innerlich sind. Und alle wissen, wir helfen uns gegenseitig zur Ehrlichkeit, zur Heilung, zur Versöhnung und zur Wahrheit. Das tun wir. Das ist der schwierigste Prozess, den Gott uns zumutet. Ja? Aber ich sage das hier mal einfach so. Ich glaube, das ist in seinem Sinne. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du und wir danken dir, dass vor dir der Raum der Wahrheit ist, ein guter Raum, ein heller Raum ist, den du für uns gebaut hast. Du siehst, wie wir leiden unter den Halbwahrheiten, unter dem Unausgesprochenen, unter dem, was wir uns selbst vormachen. Du siehst das. Und ich danke dir, dass wir damit vor dir auftauchen dürfen, ohne Angst, weil du uns liebst und weil Gnade regiert. Und ich danke dir für die nächste Tür, die dieser Raum hat, des gemeinsamen Wachsens und Weitergehens, des Weges. Danke dafür, dass wir Menschen des Weges sind und du uns begleitest und deinen Heiligen Geist gibst, der uns lehrt in alle Wahrheit. Amen.